ARD Sounds.
Heute bin ich zu Besuch bei Holger Starken in Rahnsdorf, was zu Berlin gehört. Herr Starken, weil wir vom Radio sind, was für ein Geräusch ist besonders typisch hier in Ihrer Werkstatt? Was können Sie uns da zu hören bieten?
Ja, das ist das Murgelaufschlagen. Das hört sich so an. Und zwar wird mit einem Holzmurgel der grüne Papp auf diesen weißen Stoff aufgetragen und dabei entsteht dieses Geräusch.
Ja, erstmal danke, dass ich heute bei Ihnen sein darf, Herr Starken. Ja, wir stehen gerade in Ihrer Werkstatt und Sie haben gerade uns dieses Geräusch erklärt, das Modell, das auf den Stoff gehauen wird. Das macht man als Blaufärber, Blaudrucker. Was genau ist ein Modell?
Ein Modell ist ein Druckstock, mit dem man die Muster auf den Stoff raufbringt, wo man zum Beispiel Tischdecken, Kaftane und alles sowas entwirft nachher.
Ich kann schon mal sagen, hier sind ganz viele Kaftane, Entwürfe, Taschen, Schürzen, die blau gedruckt sind. Vielleicht können Sie es aber noch ein bisschen genauer beschreiben. Ich stehe hier neben Ihnen und vor uns liegt eins. Rund um uns in Ihrer Werkstatt sind ganz viele von diesen Modeln. Da sind so kleine Stifte drin. Wer macht das? Machen Sie das selber oder lassen Sie das machen?
Das mache ich nicht selbst. Das macht ein Modelstecher in unserem Auftrag. Aber wir haben auch viele Modeln, die schon 200-300 Jahre alt sind, die immer noch in einem sehr guten Zustand sind. Aber um nochmal um den Ausgangspunkt zurückgekommen, es wird bei uns nicht blau gedruckt. Das ist der große Irrtum. Dieser Beruf müsste eigentlich Blaufärber und nicht Blaudrucker heißen.
Dann habe ich fast richtig versehentlich Blaufärber vorhin gesagt.
Das stimmt. Und zwar entstand dieser Beruf eigentlich aus zwei Berufen. Es gab früher im 15., 16. Jahrhundert eigentlich zwei Berufe. Es gab den Zeugdrucker und den Blaufärber. Der Zeugdrucker druckte die weißen Stoffe mit dieser grünen Masse, die Papp heißt, und der Blaufärber färbte sie denn in seinem Auftrag.
Es sind also zwei Arbeitsschritte eigentlich.
Das sind eigentlich mindestens zwei Arbeitsschritte, genau. Und da aber die beiden sich immer nie einig waren, weil beim Färben durch die Temperatur und durch den Luftdruck sehr viel passieren kann, kamen die sich beide ins Gehege, sodass einer alles machte und die auf den komischen Namen des Blaudruckers nachher kam.
Aber Sie sagen schon über sich selber, Sie sind ein Blaudrucker.
Genau, so heißt es. Seit 1533 ist es in Deutschland beheimatet und seitdem heißt dieser Beruf Blaudrucker.
Sie sind geboren Anfang der 50er Jahre in der DDR und haben dann eben zu Ihrer Erwachsenenzeit angefangen, blau zu drucken. Bevor wir auf Ihre Biografie kommen, würde ich aber tatsächlich noch gerne hier in der Werkstatt ein bisschen rumschauen und sagen, hier vor uns liegen auch Stoffe, die quasi fertig sind, oder?
Ja.
Das sind große blaue Laken mit schönen Mustern und es ist immer bei Ihrem Kunsthandwerk blau-weiß, oder?
Genau, weil die Farbe, mit der gefärbt wird, das Indigo ist, das ist eine Pflanzenfarbe, mit der kann man nur blau färben.
Und wie unterscheidet es sich aber, also wenn ich jetzt in den Laden gehen würde und ich würde die Stoffe sehen neben anderen Stoffen, woher wüsste ich, dass das eigentlich ein eigenes Kunsthandwerk ist?
Wenn man sich den Stoff anguckt, dann kann man von der anderen Seite...
Gehen wir doch mal gleich hin.
Ja, dann kann man von der anderen Seite das Muster sehen, wie es leicht durchschlägt. Und das passiert nur beim Blaudruck. Alle anderen Sachen, die jetzt im Siebdruckverfahren oder maschinell gedruckt werden, würde man das nicht sehen.
Was ist denn gefährlich? Es sieht alles wahnsinnig symmetrisch aus. Wie gelingt es? Also ich habe vorhin draußen, haben Sie mir schon kurz gezeigt, das ist jetzt nicht hier in der Werkstatt, diese flüssige Masse, in das der Stoff reinkommt.
Das ist die Küpe, ja.
Die Küpe, da würde ich jetzt so denken, okay, man knollt dann da so einen Stoff rein und dann kommt es eher so ein bisschen zufällig wie gebartigt raus, aber es sieht ja alles super symmetrisch aus.
Ja, so ist es also nicht. Wenn der Stoff jetzt gedruckt ist mit diesem grünen Papp, muss er mindestens erstmal 4 bis 6 Wochen liegen und der Papp muss einziehen.
Man malt quasi mit einer Masse den Stoff an sozusagen.
Ja, man zeichnet sich, wenn man jetzt zum Beispiel eine Tischdecke drucken will, sich die Tischdecke wie eine technische Zeichnung auf und druckt dann mit dem Modell Stück für Stück das Muster. Da muss der Stoff, wie gesagt, 6 Wochen liegen, damit dieser Papp, diese Druckmasse, trocken wird.
Und okay, der Druck findet, diese Druckteile, die wir hier sehen, die sind dann behaftet mit dieser Masse.
Mit dieser Masse. Bei jedem Druck muss das Modell in den sogenannten Pappkasten eingetaucht werden und Stück für Stück gedruckt werden.
Ich muss ja gestehen, das Wort Model, das Wort Küpe und das Wort, was war das dritte, die Pappmasse, das war mir völlig neu.
Ja, na, die Pappmasse kocht sich jeder Blaudrucker auch selbst. Da hat jeder seine eigene Rezeptur. Da ist Tonerde, Gummi Arabicum und noch ein paar andere geheime Zutaten drin. Die muss auch mit der jeweiligen Küpe, wo das Indigo drin sind, abgestimmt sein.
Und wie präzise muss man arbeiten? Sieht das alles nur so genau aus?
Man muss auf einen Millimeter arbeiten. Das muss wirklich ganz genau aufgezeichnet werden, damit bei einer Tischdecke die Eckbildung alles ganz genau hinkommt. Das Aufzeichnen dauert manchmal genauso lange wie das Drucken einer Decke.
Und sagen Sie mal, sind Sie heute, man hört es fast raus, immer noch genauso begeistert davon wie in den 80er Jahren?
Ja, ich mache es jetzt seit 45 Jahren und habe immer noch die gleiche Begeisterung wie am Anfang.
Und man muss sagen, Herr Starken, Sie sind blau angezogen. Sie haben ein blau kariertes Hemd, einen blauen Pulli drüber, eine blaue Jeans. Sind Sie immer blau?
Meistens.
Ihre Frau hat uns auch gerade begrüßt. Die war auch komplett in Blau gekleidet.
Ja, das ist heute Zufall.
Aber Sie mögen die Farbe einfach selber auch gerne.
Auf alle
das
Fälle.
Hilft an der Stelle, oder?
Deswegen nennen wir uns auch immer die Blaumacher aus Berlin.
Es gibt, Sie sind der einzige Blaumeister in Deutschland, es gibt aber noch Blaudrucker.
Es gibt insgesamt in Europa 12 Blaufärber, Blaudrucker, wie man so sagt, und davon 6 alleine in Deutschland und die anderen sind in Österreich und in der Tschechei und in Ungarn.
Wie kann man verhindern, dass das die letzte Generation ist?
Das ist schwierig. Also mein Sohn ist bei mir mit eingestiegen.
Der, Anfang 40 ist der jetzt, ne?
Genau, der führt es fort, hoffe ich. Und bei anderen, also ich kenne eine Blaudruckerin aus Coswig, die will dieses Jahr aufhören und die hat keinen Nachfolger.
Also das heißt, wir können auch hier in Bayern Werbung machen für diesen Beruf. Wo kann man ihn denn lernen gerade?
Gar nicht.
Das ist natürlich ein Problem, oder? Wie macht man das? Darf sich Ihr Sohn, wie darf der sich dann nennen, wenn der das jetzt macht?
Blaudrucker. Aber er hat nicht die Chance, die Meisterausbildung abzulegen, weil die Meisterausbildung wurde mit der Wiedervereinigung gestrichen.
Und die gab es in der DDR damals noch?
Die gab es in der DDR, aber auch nur durch viel Mühe.
Kommen wir später noch dazu. Ich würde jetzt ganz kurz nochmal, bevor wir uns schon die erste Musik gönnen, auf die Farbe gehen. Indigo, was ist denn der Unterschied zwischen Indigo und Blau?
Na, das Indigo und auch der Weid, der in Deutschland wächst, sind beides Pflanzenfarbe, die dieses Blau färben können. Und dann gibt es noch Indantrenfarben, die gibt es in allen Farben, aber die müsste man heiß färben. Und das Indigo und auch der Weid sind die einzigen Pflanzenfarben, die man kalt färbt. Und aus dem Grunde kann auch der Papp sich nicht lösen.
Ah, das heißt, wenn es zu warm wäre, würde diese Masse, die das Muster macht, würde sich lösen. Aber Indigo als solches ist einfach nur, wo die Farbe herkommt. Aber ich könnte auch sagen, es ist blau. Oder wären Sie beleidigt, wenn ich sage, es ist blau?
Nö, ist richtig. Ja. Indigo ist blau.
Also es ist einfach der Ursprung der Farbe.
Genau.
Ich bin bei Holger Starken zu Gast in der Nähe von Berlin. Oder es gehört noch zu Berlin.
Das gehört noch
zu Berlin. Rahnsdorf ist Teil von Berlin, aber...
Das ist das letzte Ende von Berlin fast.
Sie wohnen direkt am Wald.
Genau.
Also man spürt gar nicht, dass man eigentlich in der Großstadt ist.
Überhaupt nicht.
Wie zu Hause sind Sie in Berlin?
Eigentlich sehr, aber nicht in der Innenstadt. Also ich fühle mich hier draußen wesentlich wohler.
Sie sind, ich habe es vorhin schon mal gesagt, in der DDR geboren. Das war aber sozusagen ein bisschen auf der anderen Seite von Berlin, also eher im Westen, Südwesten?
Südwesten, Potsdam, ja. Mhm.
Und wie hat
in der Nähe von der Glienicker Brücke, also gleich zu Berlin.
Und wie kam es dazu, dass Sie dann hierher gezogen sind? Das ist im Osten, ne, muss man sagen, das Rahnsdorf, das ist am Mückelsee im Osten von Berlin.
Genau, das ist im Osten von Berlin und zwar hatten wir zuerst unsere Werkstatt und unser Atelier in Berlin-Karlshorst. Da war aber große Probleme mit dem Vermieter, mit Strom und Licht und alles und dann haben wir uns bemüht über verschiedene staatliche Stellen.
Wir reden von der DDR.
Wir reden von der DDR, von über staatliche Stellen, da wir auch kinderreich waren mit 4 Kindern, eine neue Werkstatt zu bekommen. Und dann wurde uns hier in Rahnsdorf ein leeres, ziemlich heruntergekommenes Haus angeboten, was wir aber genommen haben und nach instand gesetzt haben.
Man kann sagen, heute ist es wirklich sehr schön. Wir sitzen jetzt, wir waren vorhin in der Werkstatt, während der Musik sind wir hier hochgegangen in den Laden. Es ist sehr blau und mustrig um uns herum, also ein schönes Haus am Waldrand. Es war sehr heruntergekommen, haben Sie gesagt, trotzdem eine gute Entscheidung.
Das war eine gute Entscheidung. Es musste zwar die Heizung neu gemacht werden, im Keller stand Wasser, es war vieles kaputt, aber die Räume waren für unsere Arbeit ideal.
Also Sie haben auch gerade vorhin, als wir unten in der Werkstatt waren, gesagt, dass das Gute ist, dass die Temperatur Winter, Sommer immer ähnlich, da halten sich diese Models gut, also dass das eigentlich ein ganz guter Ort ist. Sie haben ja eigentlich Rechtswissenschaften in der DDR studiert. Wie sind Sie umgeschwenkt oder warum sind Sie umgeschwenkt auf, ich möchte jetzt Blaudrucker werden?
Durch einen großen Zufall. Also ich habe 4 Semester Jura studiert und habe durch einen Zufall in einem Antiquariat, der gehörte auch damals dem staatlichen Kunsthandel, da gab es Antiquitäten zu kaufen, habe ich 6 so eine Druckstöcke gesehen. Und irgendwie sind die mir ins Auge gefallen und haben mich fasziniert. Und ich fragte dann dem Verkäufer, wozu diese Druckstöcke da sind. Und er meinte ja irgendwas mit Textildruck, er weiß es auch nicht genau. Diese 6 Stück habe ich dann erworben, bin dann in die Bibliothek und habe mich schlau gemacht und habe festgestellt, aha, die sind für einen Beruf namens Blaudruck, Blaufärben. Und es hat mich so fasziniert, dass mich das nicht mehr losgelassen hat.
Aber man weiß ja dann noch gar nicht, ist das wirklich ein Beruf, von dem ich leben kann? Ich studiere doch eigentlich Rechtswissenschaften. Also es ist ja gar keine leichte Entscheidung. Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie dann wirklich so weit waren und gesagt haben, okay, ich weiß jetzt auch, wo ich mich ausbilden lassen kann, in welche Richtung das geht. Das ist ja vermutlich nicht von heute auf morgen gegangen.
Nein, das war eigentlich eine Bauchentscheidung. Das Studium hat mich eigentlich nicht so befriedigt. Das Jura zu DDR-Zeiten war nicht das Jura, was heute ist. Und
weil?
Ja, es war fast alles nur Marxismus, Leninismus und man wusste, man wird irgendwann Richter. Als Anwalt hatte man gar keine Chance und dann habe ich gesagt, also jetzt ist Schluss.
Weil Sie auch nicht Richter in der DDR sein wollten?
Nein, wollte ich unbedingt nicht werden.
Aha, okay.
Und dann habe ich die ganze Sache dort geschmissen und habe erstmal bei der Deutschen Post in einer Filiale gearbeitet, habe Pakete angenommen, damit ich erstmal versichert bin und ein bisschen Geld verdiene und habe dann nach und nach mich drum bemüht, Blaudrucker zu werden. Bin dann zu diesen staatlichen Stellen, die die Gewerbeerlaubnis erteilen, hingegangen und habe gesagt, also ich möchte was ganz Seltenes machen, ich möchte Blaudrucker werden. Und da sagten die, wir wissen ja nicht mal, was das ist. Jedenfalls sagten die, also wenn sie irgendeinen Beruf haben, der in dieser Art so ähnlich klingt, dann können wir das machen. Und dann bin ich jeden Freitag nach Leipzig gefahren zur Erwachsenenqualifizierung des Berufes des Siebdruckers. Das habe ich dann nach einem Jahr erreicht und habe denen mein Papier hingelegt und da meinten sie, ach, jetzt sind sie Drucker, na, dann können sie auch Blaudrucker sein. Und habe dann am 8. März 1982 die Genehmigung erhalten, einen Betrieb für Blaudruck zu eröffnen.
Und woher hatten Sie dann die Materialien?
Auch ganz schwierig. Also da musste ich auch Stoff beantragen, Farbe beantragen. Das ging über Importanträge, weil das Indigo wurde nämlich nicht hier in der DDR angebaut. Das wurde ja in Indien, Guatemala angebaut. Und das kam nur über Importanträge hierher. Aber irgendwie hat sie geklappt.
Also das heißt, dass man wirklich dieses echte Indigo braucht?
Genau. Also wir benutzen das echte Indigo. Man könnte auch mit Weidfärben, das ist eine Pflanze, die hier in Deutschland, vor allen Dingen in Thüringen und auch in Frankreich wächst. Aber der Weid färbt sich nicht genauso wie das Indigo. Der Weid ist nicht wasch- und lichtecht. Und ich habe immer schon Wert drauf gelegt, ich wollte von Anfang an mit Indigo färben.
Also ich habe schon gesagt, wir sitzen jetzt im Verkaufsraum, wo ganz viele Stoffe, Schürzen, Mäntel, hätte ich beinahe gesagt, so eine Art Bademantel hängen.
Ja, auch richtige Mäntel, ja. Steppjacken, Kimonos, Kaftane, Blusen vor allen Dingen viel.
Was auffällt, ist, dass auf vielen der großen Flächen Bäume, so Baumgestalten würde ich es beinahe eher nennen.
Baumgestaltungen, genau.
Ja, Baumgestaltungen sind. Ist das Ihr Markenzeichen und wenn ja, warum?
Ja, der Baum ist unser Markenzeichen, den hat damals meine Frau erfunden. Die fand Bäume immer schon faszinierend und sie meinte, warum wollen wir nicht auf den Blaudruckgestaltung auch mal richtige Bäume entwerfen?
Und das wurde dann gemacht. Wie kann man das denn drucken?
Also die Bäume werden genau mit den Modeln gedruckt, die eigentlich vorgegeben sind. Bloß der Baum wird vorher auf Papier aufgezeichnet, übertragen denn auf den Stoff und dann mit Abdeckungen und so weiter alles gedruckt.
Weil sonst würde man natürlich diese schmalen Äste und so nicht hinbekommen.
Genau, das ist also eine Sache für sich. Und jeder Baum, der gedruckt wird, kann nur einmal gedruckt werden. Also jeder, der sich irgendwas mit einem Baum kauft, hat immer ein absolutes Unikat.
Und Ihre Frau, ich habe vorhin schon gesagt, sie kam auch in Blau angezogen, die hat viel genäht, tut sie nicht mehr, aber Ihr Sohn ist jetzt dabei. Wie erleichtert waren Sie, als Sie wussten, Ihr Sohn macht jetzt weiter und er näht jetzt auch?
Sehr. Ich habe mich sehr gefreut, überhaupt, dass sie eingestiegen sind. Wir haben ja 4 Kinder und der Richard ist unser Jüngster. Und der ist eigentlich der Einzige, der diesen Beruf schätzt, obwohl er auch was ganz anderes hier gelernt hat. Der ist im Hotel eingestiegen und hat da gelernt. Aber irgendwie hat ihm das fasziniert, weil er ist als Einziger auch mit dem Blaudruck groß geworden. Der hat schon als Kind oder als Baby mitgemacht sozusagen.
Weil der eben in den 80er Jahren dann ein kleines Kind war.
Genau, der ist 83 geboren und der war...
Sprich, der Start der Blaudruckerei war eigentlich gleichzeitig mit der Geburt des Sohnes.
Genau, so ist es.
Oh, dann ist er ja auch ein bisschen verpflichtet,
ja.
Könnte man sagen. Bedeutet es für Sie, dass Sie sich mit, Sie sind über das offizielle Rentenalter hinaus, ein bisschen zurücknehmen, dass Sie zurücktreten?
Noch nicht. Nee.
Also wird es je kommen?
Bestimmt, bestimmt. Also in 5, 6 Jahren vielleicht oder... Aber solange, wie es noch Spaß macht, und es macht immer noch ganz großen Spaß, denke ich noch nicht ans Aufhören.
Würde mich dennoch noch mal interessieren, Sie machen es eben seit den 80er Jahren, Sie können es hauptberuflich machen, Ihre Frau hat mitgearbeitet, der Sohn ist jetzt dabei. Wie rechnet sich's?
Gut.
Wo verkaufen Sie?
Also wir verkaufen hier bei uns in der Galerie, haben früher ganz viel in anderen Galerien verkauft, aber sind jetzt schon seit 10 Jahren dazu übergegangen, vorrangig auf Kunstmärkten zu verkaufen.
Und das funktioniert auch gut?
Das funktioniert sehr gut,
ja. Nur damit Sie mir ein bisschen helfen, damit ich so eine Orientierung habe. Hier hängt eine Schürze, hinter uns ist so ein riesengroßes Wandbild mit einem Baum. Was ist da so eine Preiskategorie?
Also bei der Schürze, die meisten sind aus Leien, die fangen bei 110 Euro an bis 200. Und so eine Wandgestaltung, so ein großer Wandbehang, der kommt so um die 600-700.
Aber vielleicht auch damit nicht alle denken, um Gottes Willen, das ist aber viel Geld für eine Schürze oder einen Wandbehang. Wie viel Arbeitszeit steckt da drin?
Na, bei so einem Wandbehang, den wir jetzt hier sehen, den man ja leider nicht so zeigen kann, stecken 2, 3 Tage Arbeitszeit drin.
Mhm. Komplett?
Komplett, ja. Mit Drucken, Färben, Nachbehandeln und Nähen.
Und das Material?
Ist auch ziemlich teuer, weil das reine Leinen kommt direkt aus Webereien und da kostet der Quadratmeter heutzutage auch 25 bis 27 Euro.
Also durchaus wirklich ein Kunstwerk, das dann auch den Preis eben haben muss, weil es auch eine Familie ernährt. Wir wollen gleich reden über Ihre Zeit als Kind in der DDR. Wir haben ja schon gesprochen, dass Sie in der DDR groß geworden sind, dass Sie auch zu DDR-Zeiten mit der Blaufärberei begonnen haben. Herr Stanken, Sie waren in der DDR im Leistungssport. Was haben Sie genau gemacht?
Ich habe Sprint gemacht, 100 und 200 Meter.
Mit wie vielen Jahren haben Sie angefangen?
Mit 10.
Und es war klar, wer hat Sie entdeckt oder haben die Eltern gesagt, Mensch, der kleine Junge, der läuft ja wirklich schnell?
Na, früher war das so, die sogenannten Spione sind schon in den Kindergarten und Schule gekommen und haben Kinder, die wirklich, wo man gesehen hat, die sind talentiert, haben die für den Sportverein denn geworben.
Und das war bei Ihnen auch so?
Das war bei mir auch so, ja. Ich habe ja in Potsdam gewohnt und war denn dort beim ASK Vorwärts als Sportler und bin dann nachher in der 4. Klasse in die Sportschule gekommen.
Wie sah denn dann so eine Trainingseinheit aus? Also wie war das denn? Wir haben ja alle unsere, also ich weiß ja nicht, ob es Klischee ist oder nicht, aber dass da hart trainiert wurde, dass da eventuell gedopt wurde, dass da nicht sehr viel an das mögliche Wohl des Kindes gedacht wurde. Stimmt das alles?
Zum großen Teil ja. Also man hat morgens nach dem Frühstück trainiert, hatte dann ein paar Stunden Training. Am Nachmittag hat man wieder trainiert und abends hat man noch Hausarbeiten gemacht und dann ist man schlafen gegangen.
Hat es Ihnen Spaß gemacht?
Ja, damals ja.
Und wurden Sie auch gedopt?
Das weiß man gar nicht so genau. Man hat morgens ein paar Pillen gekriegt, da wurde gesagt, das sind Vitamine, dies und
ja,
das.
Das klingt ja dann schon sehr danach, ne?
Das klang sehr danach, ja, muss ich auch sagen. Und ich muss auch sagen, ich habe ja dann mit 16 aufgehört, aufgrund von mehreren Verletzungen. Und habe dann auch selbst abtrainiert, weil dann hat sich kein Mensch mehr um einen gekümmert. Wenn man krank war, war vorbei.
Das heißt, Sie konnten dann nicht mehr die Leistung erbringen. Würden Sie heute sagen, es war Glück für Sie?
Im Nachhinein ja.
Kennen Sie Menschen auch aus dieser Zeit oder aus diesem Kreis, wo Sie sagen, die haben wirklich langfristige Folgen von diesem Leistungssport und auch von dem Doping? Weil wiederum, ich kenne eine Kollegin, die das tatsächlich nachweisen kann, die auch da im Leistungssport war und die, man kann, muss ja sagen, vermutlich gedopt wurde. Sie weiß es bis heute auch nicht ganz genau.
Na, ich kenne ein paar Leute, die auch Sport gemacht haben, die auch hinterher krank waren mit der Lunge und sonst was hatten. Also da gab es bestimmt viele Beispiele.
Aber hatten Sie damals sowas wie einen Ehrgeiz für Ihr Land oder war es einfach selbstverständlich?
Na, ich wollte eigentlich mal, mein großes Ziel war eigentlich mal Olympia zu erreichen.
Also es war schon auch ein eigener Wunsch da?
Es war auch ein eigener Wunsch da, ja, auf alle Fälle.
Und die Eltern haben es unterstützt?
Meine Eltern haben es damals sehr unterstützt, ja, die fanden es toll.
Und haben Sie hinterher irgendwann gedacht, Mensch, da hättet ihr aufmerksamer sein müssen, weil ja die Gefahr des Dopings bestanden hat?
Im Nachhinein ja, also, aber da hat sich zu DDR-Zeiten eigentlich kein Mensch drum gekümmert. Es war so und alle haben es so gemacht und dann war gut. Das war ja eigentlich Politik zu DDR-Zeiten, der Sport, ne?
War sonst jenseits Ihres Sportlichseins bei Ihnen im Haus Politik ein Thema?
Ja, zum großen Teil. Also meine Mutter und auch mein Vater waren eigentlich total DDR-Reform. Die fanden den ganzen Staat toll.
Und was fanden die so toll?
Na, das ganze System, die Gleichberechtigung, dass alle gleich waren. Überhaupt das Wort Sozialismus fanden sie eben toll.
Das ist ja interessant, weil in der Theorie ist es das ja auch, ne? Also wenn es funktionieren würde. Wann haben Sie denn oder wann haben auch Ihre Eltern gemerkt, dass es dann halt vielleicht nicht nur um Gerechtigkeit geht, sondern dass es auch in Richtung Diktatur gehen könnte?
Ich glaube, meine Eltern gar nicht. Mein Vater ist 1984 gestorben und meine Mutter 89, aber noch vor der Wende. Die haben also von dem alledem gar nichts mitgekriegt.
Und wie haben Sie sich dann entwickelt, wenn Sie Eltern hatten, die da sehr konform waren? Ab wann haben Sie angefangen, vielleicht auch da politischer zu denken?
Eigentlich schon, nachdem ich aus der Sportschule rauskam und einen Beruf mit Abitur gelernt habe und ganz andere Blickwinkel denn hatte nachher auf das ganze System.
Sie sagen, Sie konnten Abitur machen und hätten Rechtswissenschaften studieren können. Lag das wiederum daran, dass die DDR-Politiker, die Stasi, wusste, dass ihre Eltern konform sind? Oder hätte das jeder machen können?
Na, ich glaube, Jura konnten viele studieren. Also es war eine ganze Menge in meinem Studienjahr, die auch nach einem Jahr, nach zwei Jahren aufgehört haben. Aber man wurde auch ich habe im Nachhinein, nachdem ich meine Stasi-Akte gelesen habe, nach der Wende eben auch gelesen, dass, obwohl die Namen geschwärzt waren, der und der beim Studium einen auch überwacht haben.
Waren Sie insgesamt geschockt nach dem Lesen Ihrer Stasi-Akten?
Nee, eigentlich habe ich genau das erwartet, zum großen Teil.
Das heißt, Sie ahnten, dass es bestimmte Leute gab, die vorgaben, Freunde zu sein und keine waren?
Genau so ist es, ja. Die haben sich auch nach der Wende alle denn plötzlich nie wieder gemeldet. Die waren spurlos verschwunden.
Und innerhalb der Familie, gab es da auch sowas?
Nee, überhaupt nicht.
Das ist ja Glück, weil das gibt es ja nun auch, ne, dass man innerhalb der Familie dann plötzlich merkt, dass ein Familienangehöriger auch beauftragt war zu bespitzeln.
Ja, nee, war bei uns zum Glück gar nicht.
Heißt, also Ihre Eltern sind Mitte der 80er Jahre oder die Mutter 89, der Vater 84. Als es dann auf die Wende zuging, haben Sie damit gerechnet?
Nee, überhaupt nicht. Also, dass irgendwas passiert, war eigentlich klar, aber dass es nun so krass passiert, überhaupt nicht. Und ich war komischerweise, wie durch einen Zufall, am 9. November 1989 in Bielefeld und hatte dort eine Ausstellung. Die ging über einen staatlichen Kunsthandel mit vielen drum und dran und habe dort 89 die Wende in Bielefeld erlebt.
Wie war das?
Aufregend. Alle schrien dort rum und fragten, ob ich nun nicht gleich in Bielefeld bleiben will. Und
haben Sie gesagt, auch Bielefeld?
Nee, sag ich, nee, ich habe ja alles hier. Und es wird bestimmt wesentlich besser werden, dass es nun ganz und gar zum Bruch kommt mit der DDR. Das konnte damals noch gar keiner ahnen. Alle dachten, es wird eine neue DDR gegründet mit anderen Prämissen. Aber
waren Sie erleichtert?
Ja und nein. Für uns begann ja das ganze Leben neu. Wir hatten ja zu DDR-Zeiten unsere festen Abnehmer für den Blaudruck. Ich habe nur Ausstellungen in den Galerien vom staatlichen Kunsthandel gemacht. Wir durften hier aus der Werkstatt gar nichts verkaufen. Das war uns verboten. Wir haben einmal im Jahr in Köpenick, da gibt es das große Fest vom Hauptmann von Köpenick, da durften wir verkaufen und ansonsten nur über den Kunsthandel. Und nach der Wende begann eigentlich für uns das Leben von neuem. Wir mussten uns total nochmal neu aufstellen, Kunden akquirieren und alles. Und das war ein ganz schönes Problem. Und wir hatten Glück, der Tagesspiegel, eine Zeitung hier in Berlin, hat einen großen Artikel über uns geschrieben und auch andere Zeitungen. Und dann kamen doch nach der Wende ganz, ganz viele aus der Bundesrepublik zu uns, die was gekauft haben. Ansonsten hätte sein können, dass wir sogar aufgeben müssen.
Sagt Holger Starken heute in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Ich bin bei ihm zu Hause auf Hausbesuch im Osten von Berlin, gehört noch zu Berlin-Rahnsdorf. Und Sie haben sich gerade erinnert an die Zeit in der DDR und an die Zeit der Wende. Darüber wollen wir gleich noch weitersprechen. Jetzt habe ich aber noch Musik mitgebracht, aus der DDR sozusagen, von Silly, der Band Silly. 2010, also die haben hinterher auch weitergemacht. 2010 wurde eingesungen von Anna Loos, von der Schauspielerin Erinnert, erinnert von Silly.
Eine Ewigkeit nicht mehr gesehen.
Das war Erinnert von Silly, eine Version mit Anna Loos. Tamara Danz war aber die erste Leadsängerin von Silly und Sie kannten das auch hier gerade, ne?
Ja, die wohnten bei uns ziemlich in der Nähe und wir kannten die eigentlich alle ein bisschen persönlich.
Und Nina Hagen auch?
Meine Frau kennt Nina Hagen aus ihrer Jugendzeit, ja. Die war damals mit ihr befreundet.
Und ihre Frau hätte auch Punk werden können?
Ja, bestimmt.
Jetzt ist sie mit im Blaufärberbetrieb, hat genäht lange, jetzt hat es der Sohn übernommen. Genau, wir sitzen nach wie vor im Verkaufsraum von Holger Starken, der hier ganz viel Blaufärberei um sich rum drapiert hat. Es geht um ihr Leben und wir waren gerade an dem Punkt, wo die Wende kam. Wo standen Sie denn als Mensch zu dem Zeitpunkt, als die Wende kam, persönlich?
Eigentlich, wie gesagt, kurz vorm Neuanfang. Die DDR war vorbei, unser ganzer Beruf stand eigentlich in den Sternen und wir haben doch ziemlich erstaunlich schnell die Kurve gekriegt und uns mit dem neuen System, mit der Marktwirtschaft anfreunden können.
Und haben Sie das Gefühl, dass tatsächlich auch sofort in dem neuen System eine Anerkennung da war für das, was Sie leisten? Und was für eine Blaufärberei gab es da auch im Westen? Also war es klar, dass Sie eigentlich da auch eine Größe in Deutschland sein können, die der Westen so gar nicht hat?
Also es gab nach der Wende im Münsterland eine Blaufärberin und in München, bei München, die Frau Henkenjohann, die das also auch weitergeführt haben. Wir hatten aber auf dem Gebiet der DDR mehr Blaufärbereien als die alte Bundesrepublik. Aber zumindest war es bei den Menschen in der Bundesrepublik bekannt. Die wussten, was Blaudruck ist. Und über verschiedene Zeitschriften und Artikel und auch Beiträge im Fernsehen kamen doch sehr viele Kunden zu uns hier in die Galerie, um sich dann Blaudruck anzuschaffen.
Und wie war es für die Familie dann persönlich mal jenseits des Berufes und jenseits der Blaufärberei? Was hat sich denn wirklich geändert für Sie? Und vor allem, Sie haben vorhin gerade gesagt, vor der Musik, Ihr Gedanke war, es wird alles besser. Ist denn wirklich alles besser geworden? Oder gab es hinterher auch für Sie Überraschungen, die gar nicht so positiv waren?
Eigentlich nicht. Eigentlich kam alles so, wie wir uns das fast gedacht haben. Außer jetzt natürlich in den letzten Jahren mit der Inflation, mit der Pandemie, mit dem Krieg und so weiter alles. Aber die ersten Jahre ging eigentlich alles genau so, wie wir uns das vorgestellt hatten.
Was natürlich manche Leute sagen und von außen betrachtet, finde ich auch, also ich komme aus dem Westen, ich kenne die DDR quasi nur aus Erzählungen und aus einem Schülerbesuch. Da fällt auch immer wieder auch die Aussage, man habe, die Politik habe letztlich bei der Wiedervereinigung den Westen über den Osten drüber gestülpt. Haben Sie auch so ein Empfinden?
In vielen Beziehungen ja. Also viele Betriebe, die unwahrscheinlich gut waren und hätten noch existieren können, wurden eigentlich von der Treuhand einfach geschlossen oder billig verkauft. Das war natürlich das, was nicht schön war. Ganze Städte, Sachsen-Anhalt, Sachsen, die haben nicht vor dem Nix gestanden nach der Wende. Und das fand ich also nicht schön. Das hätte man wahrscheinlich anders regeln können.
Und was genau, würden Sie sagen, hätte man denn eigentlich gut übernehmen können? Weil wir haben ja vorhin gesagt, Ihre Eltern haben auch vieles positiv gesehen. Gerechter und Sozialismus, der dafür sorgt, dass vielleicht alle gleich behandelt werden. Also wenn es denn wirklich so umgesetzt wird, da gab es ja Teile davon. Was hätte man davon übernehmen können?
Zumindest das Schulsystem in vielem und auch die ärztliche Versorgung. Mehr wüsste ich jetzt eigentlich nicht.
Was würden Sie sagen, es gibt ja auch viele, die sagen, dass die Kitas besser waren, dass man früher in die Kitas, ist das gut? Hätte das auch was sein können?
Kann ich mich ja nicht groß zu äußern. Unser Jüngster ist nach der Wende in den Kindergarten gegangen und es war natürlich eine ganz andere Art Kindergarten als vor der Wende. Es wurden keine politischen Lieder mehr gesungen und so weiter alles. Also das war schon anders, aber das System des Kindergartens, auch zu DDR-Zeiten, war nicht viel anders als heute.
Naja, es gab schon eine frühere Möglichkeit, also Kinder früher in die Kita zu bringen. Ich glaube, das hat die letzten Jahre erstmal im Westen ein bisschen besser angezogen.
Ja, man konnte zu DDR-Zeiten, konnten die Mütter ihre Kinder schon mit einem halben Jahr zur Betreuung abgeben. Was auch nicht unbedingt positiv ist, finde ich. Also unser Sohn ist mit 3,5 Jahren erst einmal in Kindergarten gegangen. Und auch die anderen zu DDR-Zeiten, da sind die, unsere Kinder auch nicht so zeitig in Kindergarten gegangen.
Das heißt, Sie meinen, es ist ein bisschen Legende?
Ja.
An was erinnern Sie sich denn persönlich gerne zurück? Oder welche Bilder entstehen so, wo Sie sagen, das war eigentlich schön?
Ja, na, der Zusammenhalt der Menschen, dadurch, dass es ja eine bestimmte Notsituation in vielen gab, hat man mehr zusammengehalten, hat sich mehr getroffen, ausgetauscht und so weiter alle. Und heute ist eigentlich bei vielen Nachbarn und Bekannten so ein bisschen der Neid mehr. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Und das war eigentlich zu DDR-Zeiten, wo jeder fast dasselbe hatte, also fast nichts, war da anders.
Wobei es wahrscheinlich auch eher so eine Doppelmoral war, weil einerseits Gemeinschaft, andererseits war dann doch wieder der eine Stasi-Spitzel da drin in der Gemeinschaft.
Auf alle Fälle, genau, das wusste man nie, ob das dabei war. Ne? Uns haben zum Beispiel Freunde beim Umzug geholfen, wo sich hinterher herausgestellt haben, der war auch informeller Mitarbeiter der Stasi.
Das heißt, der sollte einmal kurz gucken, was in der Werkstatt von Herrn Starken so wirklich gemacht wird.
Genau so ist es. Und meine Frau ist zum ersten Mal 84 oder 85 zu Verwandtenbesuch nach Hamburg gefahren. Da kam vorher einer an und guckte und fragte, ach naja, Sie haben ja 4 Kinder, Ihre Frau wird ja Sie und die 4 Kinder nicht hier sitzen lassen. Und wir wurden auch angesprochen hier an unserem Haus, ob wir nicht zum 7. Oktober bitte eine Fahne raushängen können. Und da habe ich gesagt, wir haben leider keine. Und da kam jemand und hat uns eine Fahne geschenkt.
Und haben Sie sie rausgehängt?
Nein.
Was wir aber dennoch hier ansprechen müssen, ist, darauf zielte ich so ein bisschen ab, dieses erstmal die Wende, dann eine große Erleichterung, weil vieles vielleicht anders wird und besser wird. Dann die Frage, okay, ist der Osten da jetzt wirklich gut integriert worden? Und jetzt ja doch die politische Situation, dass es eine klare Unterscheidung zwischen den neuen Bundesländern und den alten Bundesländern gibt, in der Ausprägung, wie stark populistische Parteien sind. Hat das was mit der nicht ordentlichen Wiedervereinigung zu tun oder hat das was mit tatsächlich der Sozialisierung in der DDR von manchen zu tun? Haben Sie persönlich da eine Idee dazu?
Ja, mich wundert vor allen Dingen, dass viele junge Leute, die eigentlich die DDR ja nicht erlebt haben, heute der AfD zujubeln und das toll finden. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie das übermittelt kriegen von ihren Eltern, von ihren Großeltern. Und dadurch, dass in vielen Bundesländern doch vieles im Argen liegt, die brauchen gar keinen Wahlkampf machen, die AfD, die kriegen das geschenkt heutzutage, finde ich, von vielen.
Was würden Sie jetzt so jemandem sagen? Sie sind 53 geboren, Sie sind jetzt Anfang 70, Sie haben die DDR und die Bundesrepublik jetzt erlebt. Was würden Sie so einem jungen Menschen sagen, der mit 20 sagt, ich mache da mein Kreuz?
Da kann man nicht viel sagen, also die sollten sich eigentlich die Geschichte angucken, die wir 33 bis 45 hatten. Und das brauchen wir nicht normal.
Haben Sie Angst vor sowas?
Ja, habe ich.
Wie gehen Sie damit um?
Indem wir eigentlich unser Leben genießen, weitermachen und nur hoffen, dass das nicht so kommt.
Das heißt auch ein bisschen Angst um die nächste Generation, die eigenen 4 Kinder?
Ja, vor allen Dingen die Kinder und auch unsere Enkeltochter, die auch jetzt im Hotel arbeitet und auch spürt, dass viele Leute eben doch ziemlich rechtspolitisch eingestellt sind.
Solange es auf demokratischem Boden und auf demokratische Weise ist, ist ja letztlich konservativ in Ordnung, aber eben nicht, wenn es die Grenzen überschreitet.
So ist es. Also solange wie alles auf dem Boden der Demokratie ist, ist alles in Ordnung, finde ich auch.
Aber aus Ihrer Sicht nicht immer gegeben?
Ist leider nicht immer gegeben, nee.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Daniela Arno trifft
Holger Starken, letzter Blaudruckmeister Deutschlands.
Wir sitzen jetzt im Garten. Wir haben nochmal Ort gewechselt. Wir kamen von der Werkstatt in den Verkaufsraum der Stoffsachen und jetzt sitzen wir in Ihrem Garten. Was spüren Sie, wenn Sie sich an einem Tag wie heute, wo der Himmel indigo ist, würde ich mal sagen, wir haben strahlend blauen Himmel hier in Berlin heute. Was spüren Sie, wenn Sie hier sitzen und von hier aus so ein bisschen, wie wir es gerade gemacht haben in den letzten Gesprächsrunden, auf Ihr Leben zurückblicken?
Eigentlich eine große Zufriedenheit. Also ich habe genau den Beruf, der mir Spaß macht, ist wie eine Erfüllung und ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen.
Und Sie haben ja irgendwann rausgefunden, dass es in der Urelternschaft sogar auch schon mal Schönfärber gab.
Genau, um 1847 rum hat der Urgroßvater, also mein Ururgroßvater in Cottbus den Beruf des Schönfärbers ausgeübt. Das heißt, Schönfärber waren früher die, die die feinen Stoffe blau färbten. Es gab früher Schönfärber, wie gesagt, und Schwarzfärber. Und die Schwarzfärber haben das alte Leinen gefärbt, deswegen die Stoffe waren grober. Deswegen gab es Schwarzfärber und Schönfärber. Also lag es bei uns in der Familie.
Ist interessant, dass Sie das gerade sagen mit den Stoffen. Ich habe vorhin auch ein paar Sachen angefasst. Fühlt sich ja auch alles ganz anders an. Also die einen Stoffe fühlen sich viel weicher an als die anderen. Das heißt, es ist auch was sehr Haptisches eigentlich.
Genau so ist es. Also wir verwenden ja vor allen Dingen 100% Naturprodukte. Alles, wo Synthetik drin ist, würde das Indigo gar nicht annehmen. Wir haben also Leinen, Baumwolle, Batist und neuerdings seit ein paar Jahren einen Stoff, der zu 70% aus Brennnessel und 30% Baumwolle ist. Das ist ein ganz dünner, feiner Stoff für Blusen, für Halstücher, für Schals und sowas alles. Und der wird auch von den Kunden sehr gut angenommen.
Also tatsächlich ein weites Spektrum auch an haptischem Erlebnis. Ich möchte noch mal kurz auf den Garten zurück, in dem wir gerade sitzen. Würden Sie sagen, dieser Garten ist Ihre Heimat? Und ich sehe gerade, es sind so ein paar Blümchen, es ist jetzt April, die tatsächlich blau rauskommen.
Ja, unbedingt. Also der Garten ist unser Rückzugsort. Da entspannen wir, den genießen wir. Wir sind so oft wie möglich im Garten. Es gibt nichts Schöneres.
Ja, und der Mückelsee ist auch nicht weit. Was bedeutet der für Sie? Weil das ist ja schon so was Besonderes auch an Berlin, ne? Also da die Seen drumherum haben ja schon eine besondere Bedeutung.
Das stimmt, das ist der größte See eigentlich in Berlin. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich war schon mindestens ein Jahr nicht mehr am Mückelsee.
Weil es im Garten so schön ist, in dem wir gerade sitzen. Ja. Wie gesagt, hier sind schöne Beete, aber alles sehr natürlich. Und jetzt sprießt auch schon einiges. Sie sind 53 geboren, das heißt Anfang 70. Gibt es auf Ihrer sogenannten Bucketlist noch Dinge, die Sie unbedingt in diesem Leben gerne noch machen wollen?
So lange wie möglich arbeiten und noch Blaudruck herstellen und an Leute verkaufen.
Und sonst nichts?
Nee, sonst bin ich wunschlos glücklich eigentlich.
Aber das ist schon verrückt, ne? Das muss doch fast was Höheres sein, diese Verbindung von Ihnen zu diesem Thema Blaudruck.
Ja, also wenn ich mal einen Tag nicht in der Werkstatt bin und was machen kann, dann kribbelt schon. Also ich muss unbedingt denn was machen.
Und es hätte auch nie was anderes sein können. Das heißt, es war ja wirklich so, dass Sie damals, als Sie gemerkt haben, das interessiert Sie, richtig durch Bibliotheken gewühlt sind, um alles rauszufinden.
Ja, das war wie ein Wahn, der mich verfolgt hat. Also ich konnte gar nicht anders. Und seitdem ich das mache, ist es die Erfüllung. Meine Frau sagt immer, willst du nicht mal ein bisschen ruhiger treten? Nee, geht noch nicht.
Aber wäre dann von Ihnen auch gegenüber Ihren Söhnen vielleicht ein Appell, hört auf euren Bauch?
Bestimmt, ja. Also unser anderer Sohn ist Wasserbauer. Der war auch schon von Kindheit, hat der sich für Stauseen, Staudämme und alles interessiert. Und der hat auch seine Berufung gefunden.
Und die anderen? Also der eine macht hier in der Blaufärberei jetzt weiter?
Der andere hat Koch gelernt und hat dann auch seine Berufung gefunden und ist jetzt Grundschullehrer.
auch schön. Und das ist ja was, was Sie im Grunde genommen vorgelebt haben. Man darf auch wieder abweichen von dem, was man ursprünglich eingeschlagen hat, oder?
Genau, so ist es. Wie gesagt, wenn man fühlt, man muss im Leben noch mal was anderes machen, dann sollte man es ruhig tun.
Und Ihre Enkeltochter?
Die lernt im Hotel, die will Hotelfachmann werden oder Fachfrau werden.
Auch mit Leidenschaft?
Zum großen Teil. Also so richtig fühlt sie sich da noch nicht wohl. Kann sein, bis sie auch noch mal was ganz anderes macht.
Das heißt, sie muss sich mal mit Ihnen länger unterhalten, um rauszufinden, ob es da noch irgendein Bauchgefühl gibt.
Genau.
Dazu wären Sie offen.
Ja, auf jeden Fall. Wir unterhalten uns auch oft. Aber eigentlich wollte sie mal Tierärztin werden. Heute ist es ja bei jungen Menschen anders. Die wollen ja auch erstmal die Welt kennenlernen. Die waren ja in Kanada und dann noch halbe Jahr in Amerika. Und jetzt ist er erstmal so, dass er erstmal im Hotel was lernt.
Aber nochmal das zusammengefasst. Sie würden keinesfalls sagen, Sie haben irgendwas verpasst.
Nein, auf keinen Fall.
Obwohl Sie sehr gebunden waren durch Ihre Arbeit hier?
Nö, auf jeden Fall. Das war alles so, wie es ist, würde ich es wieder machen.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Schön, dass ich heute bei Ihnen sein durfte, Herr Starken. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.